Moin und herzlich willkommen bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir begrüßen Sie zu unserer April-Sendung.
Zu Beginn dieses Jahres sind viele Menschen für die Demokratie auf die Straße gegangen, deutschlandweit. Sie zeigten Flaggen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Parolen.
Auch in Oldenburg kamen am 20. Januar 17.000 Menschen auf dem Schlossplatz zusammen, um ein starkes Zeichen für eine solidarische Gesellschaft zu setzen. Und die Kirchen waren dabei. Diakoniepfarrerin Anja Kramer hielt eine aufrüttelnde Rede. Heute ist sie unser Gast. Mit ihr sprechen wir darüber, was Kirche zu einer solidarischen Gesellschaft beitragen kann. Liebe Anja Kramer, herzlich willkommen bei KR55.
Danke.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thierking.
Liebe Anja Kramer, wir erinnern uns nochmal. 20. Januar dieses Jahr, Schlossplatz Oldenburg, 17.000 Menschen auf der Demo, Sie mittendrin und Sie haben da eine sehr bewegende Rede gehalten. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zu dieser Ehre?
Ich wurde angefragt von unserer Kirchenleitung, vom Oberkirchenrat, also die wohl angefragt wurden und hatte gleichzeitig mich auch bei den VeranstalterInnen auch gemeldet und gesagt, was ist geplant, und wir als Kirchen sind auch gerne mit dabei. Die Kirchengemeinde Oldenburg und ich meine auch der Kirchenkreis hatten dann auch dazu aufgerufen. Also es war mir auch ein Herzensanliegen.
Was wollten Sie denn rüberbringen in der Rede?
Ich wollte einmal klar sagen, dass wir als Kirchen eben qua Kirche sein, qua Christentum und christlicher Botschaft dazu was zu sagen haben. Für mich ist es auch Thema, auch aufgrund meiner Arbeit, ja auch noch als Beauftragte für Arbeit mit Flüchtlingen, Geflüchteten in Oldenburg. Und ja, habe schon seit letztem Sommer eigentlich gedacht, wir müssen aufmerksam sein. Es geht nicht, ich meine, alle Parteien, eben nicht nur die AfD, haben dieses Thema zu stark besetzt und zu stark die Geflüchteten als Mütter aller Probleme, die wir haben, ja, quasi ausgemacht. Und das Thema war zu stark im Mittelpunkt. Und deswegen kein Wunder, dass die AfD so stark Stimmen gewinnt. Und da meine ich, müssen wir was zu sagen.
Können Sie sagen, wie stark Sie die Demokratie als von rechts gefährdet ansehen? Kann man das irgendwie schon festmachen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das ist nur die Gefahr von rechts. Ich denke einfach, wir alle müssen nochmal wieder lernen, Demokratie lebt sich nicht von alleine und Demokratie ist nicht selbstverständlich. Ich bin auch ja noch Altenheimseelsorgerin und erinnere mich immer an eine alte Dame, die noch mitgekriegt hat, wie ihre Nachbarin als Zeugin Jehova abgeholt wurde und immer zu mir gesagt hat, ihr müsst dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Und mich prägt es noch sehr, so auch als Kind der 80er, das darf nicht wieder passieren, nie wieder. Und ja, nie wieder ist jetzt. Und es reicht nicht nur wählen zu gehen, sondern wir müssen unseren Mund aufmachen und für Demokratie eintreten und die selber auch gestalten.
Ihre Rede kann man auf Instagram immer noch mal nachhören, wenn einen das interessiert. Und da gibt es so dieses Bibelzitat, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie kann denn dieses Gute aussehen? Was steckt dahinter? Heißt es von Kirche aus? Oder was heißt es aus, wenn wir so in die Gesellschaft gucken und Demokratie vielleicht wieder stärken wollen?
Ja, das ist schon wirklich eine gute Frage. Also es ist ja natürlich nicht schwarz-weiß, ne? Das ist böse, das ist gut, das ist ganz klar. Aber ich meine, als erstes Mal heißt das schon, mit allen zu sprechen und zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, ja, hinter bestimmten Ängsten, aber auch zu sehen, was steckt dahinter, wenn ich als Geflüchtete hier nach Deutschland komme. Also möglichst viele Menschen im Blick zu haben und miteinander zu sprechen als übereinander, das meine ich ist erstmal was Gutes in der heutigen Zeit, weil wir verlieren uns ja alle in Blasen in digitalen Medien, haben nicht mehr so einen Marktplatz, wo wir uns miteinander auseinandersetzen. Auch Auseinandersetzung, meine ich, ist gut, und aber auch ganz klar Stellung zu beziehen.
Und der Bischof hat ja klar Stellung bezogen. Thomas Adomait ist gerade zur Gemeindekirchenratswahl. Ja. Er war sehr stark auch in den Medien, weil er gesagt hat, AfD-Leute wollen wir nicht in unseren Gemeindekirchen reden. Ist das auch für die Kirchengemeinden eine große Herausforderung, da aufzupassen, dass sie nicht, wie soll ich sagen, infiltriert werden oder irgendwie der Stimmung irgendwie sich einkaufen über Menschen, die das damit reinbringen?
Also Ich beobachte es bisher glücklicherweise nicht. Vielleicht, weil wir einfach ja auch in den Jahren des vermehrten Zuzugs von Geflüchteten nach Deutschland Klarstellung bezogen haben, meine ich zumindest hier im Westen Deutschlands, dass wir da nicht so große Sorge haben müssten. Aber wir wissen ja, in anderen Regionen Deutschlands ist das schon anders. Aber ich finde das einfach gut, da klar zu sagen, auch die katholischen Bischöfe sagen das ja deutlich, das passt nicht zu unserem christlichen Menschenbild.
Kann man sogar sagen, Kirchengemeinden könnten eine Bastion gegen rechts sein?
Auf jeden Fall. Ich meine, das müssen wir sein. Wir müssen eine Bastion sein für Menschenrechte, dafür, dass alle Menschen gleich sind, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Wir müssen eine Bastion auch für interreligiöses Gespräch sein, weil bei der jetzigen, ich sag schon deutlich, Stimmungsmache spielt ja ganz viel eine Rolle, auch teilweise islamfeindliche Haltung, neben dem verstärkten Antisemitismus, aber auch eine starke Islamfeindlichkeit, steckt eine Fremdenfeindlichkeit dahinter, aber auch Rassismus. Und unsere biblische Botschaft ist, da ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Frau noch Mann, nicht Sklave noch Herr, also wir sind gleich. Und zum Christentum gehören alle, wir sind eine weltumgreifende Religion. Ja, Rassismus geht gar nicht. Und natürlich, dafür müssen wir Bastionen sein.
Und wenn da Grenzverletzungen dann doch auftauchen, das können ja auch ganz banal im Miteinander nach dem Gottesdienst beim Kaffee rechte Sprüche sein. Mhm. Ich habe da neulich meine Nachbarin gesehen oder was weiß ich. Was für Möglichkeiten gibt es da? Also ist ja fast auch da, diese Grenzverletzung anzuzeigen und irgendwie auch dann Konsequenzen zu ziehen. Oder wäre das für Kirche zu hart?
Ich denke, das ist schon gut. Es heißt ja nicht, dass ich sofort jeden dann des Raumes verweise. Mhm. Aber zu sagen, das ist für mich keine Meinung, sondern es ist eine Haltung und die hat hier keinen Platz. Mhm. Weil das einfach unserer Botschaft, wie gesagt, diametral entgegensteht. Und das würde ich dann auch begründen. Mhm. Und auch versuchen, nochmal deutlich zu machen, zum Beispiel, Migration gehört zu unserem Menschsein dazu. Das finden wir schon in biblischen Geschichten. Das finden wir in unserer deutschen Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg danach. Das gehörte immer wieder zu uns. Das gehört weltweit dazu. Wir alle können in so eine Situation kommen, dass wir fliehen müssten, dass wir woanders Fuß fassen müssten. Jeder Mensch ist Ausländer, Ausländerin, fast überall und so weiter. Also das meine ich, ist wichtig. Also das heißt jetzt nicht sofort, jemanden des Hauses, der Kirche oder des Gemeindehauses zu verweisen, aber ja, im krassesten Fall schon. Einfach um deutlich zu zeigen, wir sind ein Raum, wo Rassismus keinen Raum hat.
Nun umfasst die ganz normale Gemeindearbeit ja viele Altersgruppen. Jüngere Menschen, die vielleicht in Kindergottesdienst oder in Kinderelterngruppen kommen, auch Konfirmandengruppen. Mhm. Und ich habe es in der Konfirmandenzeit meiner Kinder erlebt, dass da auch immer schon so Sprüche da waren, sowas wie, bist du behindert oder was? Mhm. Ist ja auch ein ausgrenzender Spruch. Wenn solche Sprüche im Konfirmandenunterricht auftauchen oder sie nehmen die wahr, wie kann man Jugendliche, die vielleicht auch nur darauf reagieren, auf das, was sie von außen hören, wie weist man ihnen den Weg? Das ist ja eine wichtige Zeit, gerade die Pubertät nochmal.
Also ansprechen und miteinander ins Gespräch kommen, also gerade eben auch homophobe Sprüche sind jetzt gerade, glaube ich, immer noch was eine Rolle spielt und dann deutlich nochmal auch dazu sagen, nein, also auch das hat keinen Platz im Christentum.
Vielleicht kurz vor der Musik, das waren von Ihnen ja starke Aussagen bei der Rede. Haben Sie da Feedback bekommen, soziale Medien, Anrufe, keine Ahnung?
Ja, viel Zuspruch, auch Leute, die es angefragt haben, auch Leute, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir als Kirche ja da schon auch, ja, Schattenseite ist fast zu wenig ausgedrückt, aber im Nationalsozialismus zu wenig Stellung bezogen haben. Also es ist ja fast auch viel zu positiv ausgedrückt, also dass wir den Antijudaismus mitgetragen haben, dass wir dem Nationalsozialismus nicht die Stirn geboten haben. Und das hätten wir, als Kirchen hätten wir die Chance gehabt. Und das sehe ich schon auch als Anfrage. Ich meine, ich habe es in meiner Rede auch so ein bisschen anklingen lassen, dass wir daran immer wieder gescheitert sind. Aber unserer Botschaft widerspricht eben dieses Denken.
Gibt es so einen zentralen Satz, den Sie aus Ihrer Rede nochmal so zusammenfassend sagen würden?
Wir als Kirchen stellen uns deutlich gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Und wir stehen dabei Hand in Hand mit Menschen anderen Glaubens und auch Leute, die sagen, sie sind weltanschaulich neutral.
Sie sind bei KR 55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1, und zu Gast ist heute Anja Kramer.
Frau Kramer, Sie arbeiten an der Martin-Luther-Kirche in Oldenburg. Wie sieht denn dort gelebte solidarische Kirche aus? Oder vielleicht Ihr Wunschbild?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir das leben. Also einmal hoffe ich, dass wir eben auch Menschen, die weniger Chancen auf Teilhabe in unserer Gesellschaft haben, Raum bieten, zum Beispiel mit unserem Dietrichsfelder Suppentreff, wo Ehrenamtliche alle zwei Wochen kochen und umsonst Eintopf ausgeben, der umsonst und in Gesellschaft dann gegessen werden kann. Ich finde, das ist eine solidarische Veranstaltung hoffentlich. Und mit unserem Begegnungscafé, wir hatten ja lange eine Flüchtlingsunterkunft bei uns in der Nähe, wo jetzt wir Menschen zu uns einladen und ältere Leute kommen, die einfach sich freuen, dann freitags nachmittags da gemütlich Kaffee zu trinken, und Leute, die Migrationsgeschichten haben, die länger her sind oder kürzer. Und bieten eben auch Kirchenasyl, bieten eben auch geflüchteten Schutz.
Sind Sie gut im Stadtteil vernetzt? Also Sie hatten eben auch gesagt, dass auch andere Partner, Partnerinnen wichtig sind, das nach vorne zu tragen. Klappt das bei Ihnen ganz gut?
Ich denke ja. Wir haben einen gut funktionierenden Stadtteilkreis und haben bei uns den Dietrichsfelder Stadtteiltreff. Mit dem bieten wir auch zusammen den Suppentreff an. Wir sprechen immer wieder miteinander, auch wo wir denken, da sind Familien in Not, ältere Menschen in Not. Mit der Grundschule haben wir eine gute Zusammenarbeit, mit den Kindergärten und auch der Freizeitstätte Bürgerfelde, und versuchen da interreligiös und ja einfach als Gesamtgesellschaft, wie es dann in der Bibel heißt, der Stadt Bestes zu suchen.
Was sind denn die Maßstäbe für dieses christliche Leben im Alltag, im Miteinander?
Erstmal schon offen zu sein und verschiedenen Menschen Raum zu bieten bei uns. Dann manches einen Maßstab, Hoffnung auszustrahlen und ja, die gute Nachricht, die wir jetzt ja gerade nach Ostern und zu Ostern gefeiert haben, ja, dass uns nicht der Tod und alles Todbringende beherrscht. Das ist für mich was ein Maßstab ist. Und ja, zu versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen, ihnen erstmal positiv zu begegnen und in ihnen irgendwie auch ja, das Gute zu suchen und wachzurufen. Das wären für mich so Maßstäbe.
Hat sich da in den letzten Jahren bei Ihnen was verändert, sei es an Herausforderungen, die dazugekommen sind auf die Kirche, auf den Stadtteil, oder sei es an Mitarbeit, die sich verändert hat in der Kirchengemeinde? Was entwickelt sich da?
Also natürlich mussten wir auch nach Corona vieles nochmal wieder neu starten, wie zum Beispiel das Begegnungscafé. Den Suppentreff konnten wir glücklicherweise die ganze Zeit anbieten, zumindest als Ausgabestation. Auch immer wieder trotzdem Kirchenasyl. Aber ich würde sagen, klar, im Moment ist eine große Herausforderung zu sagen, wir müssen Demokratie stärken im Stadtteil und miteinander. Und ich finde, als Kirchen und vielleicht auch gesamtgesellschaftlich schon eine Herausforderung, auch Menschen, die wenig Teilhabemöglichkeiten haben, aufgrund von finanzieller Armut, aber auch aufgrund von Migration, aufgrund davon, dass sie vielleicht alleinerziehend sind, dass sie auf irgendeine Form benachteiligt schon sind, dass wir die auch erreichen und dass wir die nicht abhängen. Und ich meine, da sind gerade solche Institutionen wie so ein Stadtteilkreis, wo verschiedene Player in einem Stadtteil sich treffen und Menschen im Blick haben und sich austauschen, sind da immer wieder ein total wichtiger Faktor in einem Stadtteil und in unserem gesellschaftlichen Leben.
Wo sind denn Grenzen? Sprache haben wir uns vorgestellt in der Vorbereitung, sicherlich oftmals einer oder vielleicht auch Mitstreiter. Haben Sie noch Bedarf an Ehrenamtlichen, die Sie unterstützen? Wie sieht es da aus?
Wir haben wirklich sehr viele Ehrenamtliche bei uns, glücklicherweise, sonst würde es gar nicht funktionieren. Aber klar, können wir immer weiter Ehrenamtliche gebrauchen, die zum Beispiel bei unserem Begegnungscafé helfen oder bei unserem Suppentreff kochen. Also wer das hört, gerne mit dazukommen.
Gerne,
ja. Aber Grenzen oder Hürden, sage ich mal, sind Sprache. Aber ich glaube auch wirklich, da habe ich mich in den letzten Jahren mehr mit auseinandergesetzt, so ein Klassismus, dass wir alle auch so eine bestimmte Sprache sprechen. Wie spreche ich, dass andere auch merken, ja, auch wenn ich nicht auf dem Gymnasium war, bin ich da genauso gebraucht und erwünscht. Und das, meine ich, ist total wichtig.
Die Martin-Luther-Gemeinde gehört ja zur Kirchengemeinde Oldenburg. Das ist ja eine der größten Kirchengemeinden in der Stadt und beziehungsweise auch eine Landeskirche. Ist das so ein Schwerpunkt für die Kirchengemeinde, für die Stadt, Martin-Luther-Kirche als Diakoniekirche, wo das besonders eine große Rolle spielt? Oder sollte das an jeder Kirchengemeinde eine große Rolle spielen?
Ich finde schon, und ich meine, das ist auch so, dass schon diakonisches Handeln an jeder Kirche eine Rolle spielt. Wir haben uns da schon so ein bisschen aufgeteilt, wobei wir jetzt ja auch zum Beispiel die Vesperkirche an der Garnisonkirche haben, die jetzt diese Woche startet, Donnerstag. Aber wir haben uns da schon auch so ein bisschen aufgeteilt, dass das mit ein Schwerpunkt bei uns ist. Aber auch wir wollen es nicht nur darauf reduzieren, sondern wir sagen, klar, bei uns spielt auch Spiritualität, unser Glaube, daraus leben wir, daraus speise ich immer wieder auch Kraft dafür, das ist unsere Mitte, das gehört schon für mich beides total zusammen, diakonisches Handeln und ja, gelebte Religion, Gebet und Wort Gottes.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1, und wir sind mit Anja Kramer im Gespräch. Sie arbeitet als Pastorin an der Martin-Luther-Kirche und auch als Diakoniepfarrerin in der Stadt Oldenburg.
Da wollen wir jetzt nochmal genau hingucken und hinhören natürlich. Was macht denn eine Diakoniepfarrerin?
Ich bin vor allem so ein Bindeglied, kann man sagen, zwischen den diakonischen Institutionen, also unserem Kreisdiakonat mit der allgemeinen Sozialberatung und Migrationsberatung und so weiter und den Tagesaufenthalt in der Bahnhofsmission und den Kirchengemeinden in Oldenburg.
Was hat denn die Stadt Oldenburg, die sich ja auch gerne als Übermorgenstadt bezeichnet, denn da an sozialen Herausforderungen? Es kann ja, wahrscheinlich ist es auch in Oldenburg so, dass es da durchaus auch so die sozialen Problemchen gibt. Was ist denn hier bei uns besonders stark?
Also ein großes Problem ist schon die Wohnungsknappheit, also der Bedarf an günstigen Wohnungen, an Wohnungen auch für Familien mit mehreren Kindern zum Beispiel, an ebenerdigen Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen oder älteren Menschen. Viele jüngere Menschen geraten auch zunehmend in Wohnungslosigkeit. Da haben wir eben auch ein extra Projekt. Also das ist eine der größten Herausforderungen. Und vieles andere schließt sich dann ja an. Mhm. Also beengter Wohnraum ist immer auch ein Problem. Dann, dass Gewalt in Familien zunehmen kann. Ja, wenn ich nicht gut wohnen kann, kann ich mich nicht gut konzentrieren auf Schule oder Ausbildung oder Beruf und so weiter. Also das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich.
Aufmerksame Zeitungsleser und Radiohörer haben es gemerkt, die Diakonie macht Schlagzeilen in den letzten Wochen. Wie nehmen Sie das wahr und erschwert diese Struktur, der Strukturwandel Ihre Arbeit?
Also das ist ja im Moment nicht insofern ein Strukturwandel, da werden wir irgendwie auch nochmal rankommen, und das war schon auch Thema, sondern im Moment ja die Frage erstmal des Insolvenzanmeldens, was natürlich viele in den betroffenen Einrichtungen aufrüttelt. Da müssen wir jetzt einfach in Ruhe gucken. Ne? Also erstmal ist das ja ein normaler Vorgang und ist einfach so vorgesehen, und da müssen wir dann einfach sehen, was wird daraus. Also das erschwert jetzt erstmal nicht unsere Arbeit und die Arbeit der Einrichtungen, die wir jetzt hier im Kirchenkreis verantworten. Ich will das jetzt damit gar nicht schönreden. Für das betroffene Altenheim ist das erstmal natürlich schon ja, eine Herausforderung. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass das gut weitergeht. Und ich hoffe wirklich auch zu den Strukturfragen, dass wir da als evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg einfach auch weiterhin deutlich sehen, wir brauchen ein diakonisches Werk und einen Landesverband, weil diakonisches Handeln eben einfach aus unserer Arbeit fließt und immer wieder in sie einmündet.
Können Sie diese Schlagzeilen auch einfach mal einordnen? Für manche ist es ja so, auch die Diakonie, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber das ist ja auch so ein Pauschalurteil. Können Sie da ein paar Sätze zu sagen, dass das mal so auch ein bisschen eingeordnet wird in die diakonische Arbeit? Das sind ja meistens ja auch eher einzelne Einrichtungen, die ja sehr selbstständig auch arbeiten für sich.
Genau, natürlich ist ein Problem, dass heute alle Einrichtungen wirtschaftlich denken müssen und da eben dann auch ein diakonisches Werk gucken muss, wie finanzieren wir was ordentlich und auch substanziell und auch für die nächsten Jahre immer wieder auskömmlich und gehen da verantwortlich mit dem Geld um und auch mit dem Personal oder mit den Bewohnerinnen und Bewohnern oder Suchtkranken, für was die Einrichtung immer auch steht. Und da ist eben auch immer die Frage, wie viel Quersubventionierung darf es da geben? Und das sind eben jetzt so Fragen, die sich da stellen. Und ja, natürlich, die Kirchensteuereinnahmen nehmen ab. Und da ja, hat sich ja die Synode und hat sich auch die Kreissynode dann in Oldenburg ja so entschieden, eben zum Beispiel Personaleinnahmen zu deckeln oder so. Und das werden, das hat jetzt gar nichts mit den Insolvenzen zu tun, aber das werden Herausforderungen in der nächsten Zeit sein, wo wir uns fragen müssen als Kirche, wie viel Diakonie und diakonische Arbeit wollen wir uns noch leisten. Natürlich verändert sich ja gerade die kirchliche Landschaft total, die Einnahmen. Und wir müssen uns da als Kirchen und Diakonie fragen, was können wir uns noch leisten und was nicht. Aber ja, dann geht es auch darum, Prioritäten zu setzen.
Das hört sich nach einem nicht so einfachen Weg an.
Nee, das wird es nicht sein.
Und das sicherlich für Sie als Diakoniepfarrerin auch, da sind Sie ja sozusagen mittendrin, so zwischen allen Beteiligten.
Ja, das stimmt und das mache ich auch schon in letzter Zeit und das werde ich weitermachen, dass ich dafür eintrete. Wie gesagt, wir brauchen ein diakonisches Werk, also wir brauchen einen Landesverband, der sozusagen so ein Backoffice ist, wo wir uns immer wieder auch Informationen holen können zu Wohnungslosigkeit, eben einerseits für die Menschen, aber eben auch um politischen Statement zu setzen. Dafür muss ich informiert sein, dafür muss ich an die Politik herantreten können und sagen können, so ist jetzt der Wohnungsmarkt in Oldenburg, so ist der graue Wohnungsmarkt, das und das muss da passieren, das sind unsere Forderungen. Oder zum Thema Kinderarmut, das und das sind die Probleme, das und das könnten die Möglichkeiten sein, lasst uns das gemeinsam in Angriff nehmen. Dafür brauche ich eben auch Menschen, die sich damit professionell auseinandersetzen. Und ich bin da total froh, dass wir das diakonische Werk haben und uns da immer wieder Unterstützung holen können.
Wie kann ich denn als Otto-Normalbürgerin, sag ich einfach mal, das diakonische Werk unterstützen? Geld geht ja immer, aber werden auch helfende Hände gebraucht?
Ja, ich glaube, da sage ich jetzt nichts falsch, habe ich jetzt nicht rückgefragt, aber ich glaube, die Bahnhofsmission sucht weiterhin eben auch Ehrenamtliche. Ich weiß gar nicht, was die Tagesaufenthalte dazu sagen können. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit ehrenamtlicher Arbeit. Aber ich weiß zum Beispiel auch, Altenheime freuen sich darüber. Da ist durch Corona ja vieles auch abgebrochen an ehrenamtlicher Unterstützung. Aber das ist auch ein Punkt, wo ehrenamtlich gesucht werden.
In unserer Sendung geben wir Ihnen an dieser Stelle für die kommende Zeit noch einen Appetitanreger, einen geistigen Snack mit auf den Weg. Heute gedacht, niedergeschrieben und gesprochen von Anja Kramer.
Maria geht und verkündet, ich habe den Herrn gesehen. Eben war noch alles schwer, dunkel, ausgelöscht. Aber plötzlich ist die Erde schön und es lebt sich leicht. Maria spürt, Gott ist nah. Bleibt nah. Tatsächlich? War das Grab wirklich leer? Das weiß ich nicht. Aber wovon die Bibel vor allem erzählt ist, dass Menschen Erscheinungen hatten, die ihr Herz brennen ließen. Zum Beispiel bei den beiden Jüngern, die unterwegs sind und plötzlich gesellt sich jemand zu ihnen und erklärt ihnen, was sie bis dahin nicht verstanden hatten, warum Jesus sterben musste. Die beiden laden den Fremden ein, mit ihnen zu essen, er teilt das Brot. Und plötzlich erkennen sie Jesus. Paulus verfolgt die neuen Gläubigen, die an diesen Jesus glauben. Dann hat er ein Erlebnis, das ihn vom Verfolger zu einem der glühendsten Vertreter dieser neuen christlichen Religion macht. Ob das Grab leer war oder nicht, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und er wird nicht in einer Fliege wiedergeboren oder in einem anderen Menschen. Auferstehung Jesu bedeutet auch nicht, Jesus ist auferstanden, nach Indien gegangen und dort später gestorben. Seine Auferstehung bedeutet, dass Jesus den Tod überwunden hat. Wie auch immer, das werden wir, so glaube ich, noch erleben. von Ostern her, das spüren Jesu AnhängerInnen mit der Zeit, erscheint das Kreuz in einem neuen Licht. Gottes Liebe zu uns, die in Jesus sichtbar wird, wird ihm nicht durch den Verrat, nicht durch die Versuchungen und den Spott der Umstehenden, sie wird nicht durch all die Grausamkeit ausgelöscht und auch nicht durch den Tod. Ostern erkennen Menschen, nichts kann uns auslöschen, uns nicht und nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung, dass das Gute siegt und die Liebe, dass die Erde schön bleibt und das Leben leicht sein kann. Das ist für mich gerade total wichtig. Shalom Ben-Shurin hat das nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah in einem Liedtext so formuliert: Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, bleibe uns ein Fingerzeig, dass das Leben siegt. Das hat mich tief beeindruckt, dass jemand das nach den Erfahrungen von millionenfacher Ermordung, Krieg und Grausamkeit so sagen konnte. Und das ist zugleich meine Hoffnung und mein Antrieb, dass es mit Gott möglich ist, sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Rassismus, Ausgrenzung, Eigennutz, Entsolidarisierung sind lapidar ausgedrückt böse und sie vermehren Böses. Fürs Christentum ist die Nächstenliebe grundlegend. Liebe deine Nächsten, denn sie sind wie du. So kann das auch übersetzt werden. Und so gehe ich als Christin durch die Welt. Ich weiß, ich bin dabei nicht immer gut. Ich habe auch Böses in mir. Aber einen anderen Menschen aufgrund seiner Herkunft abzuwerten, steht der christlichen Botschaft diametral entgegen. Das Christentum hat diesen Grundsatz während der Nazizeit verraten. Umso wichtiger, nun deutlich dafür einzustehen. Vor Gott sind wir Brüder und Schwestern, suchen beieinander Übereinstimmung und sorgen für ein gutes Miteinander. Immer wieder auch als Versuch. Gegen den Eigennutz, der sich in den digitalen Medien oft abbildet, in denen Menschen sich manchmal nur noch um sich drehen und der schöne Schein alles ist, in denen wir uns verlieren können, setzen wir als Christenmenschen auf Solidarität, digital und analog. Ostern ruft uns auf, den Dingen nicht ihren Lauf zu lassen. Gott hat dem Tod und allem Todbringenden nicht den Lauf gelassen. Er hat sich dem Tod entgegengestellt, ihn entmachtet. Die Hoffnung, dass das Leben und das Gute siegen wird, die PopulistInnen dieser Welt und die KriegstreiberInnen und MarktgewinnlerInnen eben nicht das letzte Wort haben, trägt mich als Christin, treibt mich an. Gemeinsam mit Menschen anderer Religionen und Weltanschauung das Gute zu suchen, sich dafür einzusetzen. Diese nicht auszulöschende Hoffnung, die sich Ostern zeigt, damit können wir dazu beitragen. Sie verkünden wie Maria in diesen Zeiten, in denen die Zuversicht es schwer hat und mir selbst oft auch abhanden zu kommen droht. Ostern steht die Hoffnung neu auf. Sie ist eben nicht tot zu kriegen mit Gott.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Anja Kramer ist heute unsere Gesprächspartnerin als kirchliche Sozialexpertin.
Liebe Frau Kramer, für eine solidarische Gesellschaft ist der Friede eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Voraussetzung. Der Friede hat es gerade aber sehr schwer. Durch die wachsende Armut, die auch wir merken in unserer Stadt, durch steigende Gewaltbereitschaft, durch Hass und Hetze im Netz, Sie haben es angesprochen, gerade im geistlichen Snack, durch Kriege überall. Was muss ich da als Christ tun? Wie kann ich mich dagegen stellen? Wie kann ich für den Frieden sein? Natürlich Ostermärsche, sie sind gerade wieder, liegen gerade hinter uns. Ostern sind doch wieder ein paar Menschen auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. Reicht das?
Also erstmal schon gut, jetzt Ihre Frage klingt ja eben auch mit, dass Friede ja auch biblisch verstanden, Shalom, eben auch Gerechtigkeit, Teilhabemöglichkeiten mit einbezieht und eben ohne dem nicht möglich ist. Ich finde immer auch wieder biblisch wichtig, dass ohne Recht und Gesetz kein Friede möglich ist. Das zeigt ja irgendwie auch Gott mit der Gabe der 10 Gebote. Und das merken wir auch gerade in Russland, wo das Recht mit Füßen getreten wird, ist kein Friede möglich. Ja, und was kann ich dafür tun? Erstmal denke ich selber, ich fasse mir da durchaus auch selber an die eigene Nase, nicht gleich irgendwie immer auszuflippen, nicht gleich Fronten aufzumachen, auch vielleicht in Gesprächen, aber eben auch in digitalen Medien, bei Hetze, auch im Straßenverkehr nicht sofort auszuflippen, wenn irgendjemand mal einen Fehler macht. Das meine ich, sind so erste Schritte. Ja. Und ansonsten müssen wir darum ringen. Also das merken wir ja gerade auch bei der Frage, wie stellen wir uns nach dem Überfall der Hamas und der Ermordung von so vielen Menschen in Israel und jetzt den Gegenmaßnahmen, die verständlich sind, aber eben auch so viele Menschenleben kosten. Wie stellen wir uns da zum Thema Frieden? Wie stellen wir uns nach dem und während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine? Wie stellen wir uns da zum Thema Frieden und Waffenlieferungen? Das sind echt schwierige Fragen. Und ich konnte so jetzt nicht beim Ostermarsch mitlaufen, weil ich, ja, ich denke, es gibt im Moment keine einfachen Antworten. Aber da eben auch miteinander zu ringen, ohne dann gleich uns zu zerfleischen und somit vielleicht dann eben einem Putin in die Hände zu spielen, das meine ich, ist gerade wichtig. So deutlich zu gucken, wie können wir miteinander als demokratische, letztendlich auf gerechten Frieden und Demokratie setzende Welt, wie können wir einem Putin was entgegenhalten? Und da meine ich eben, haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu wenig drauf geguckt. Wir haben zu sehr vielleicht auch auf unseren Vorteil, auf billiges Gas und so geguckt, anstatt zu gucken, mit wem handeln wir da eigentlich. Und daraus müssen wir jetzt Schlüsse ziehen und sagen, wir müssen für gerechten, fairen Handel eintreten, für Demokratie in anderen Gesellschaften. Und ja, wir globalen Nordwesten müssen dafür in vielen Bereichen umdenken und vielleicht auch auf Vorteile verzichten zugunsten eines demokratischen, friedlichen und gerechten Miteinanders.
Also in Deutschland hätte die Kirche ja zahlenmäßig immer noch eine große Mitgliederstärke, obwohl ja der Eindruck manchmal ist, sie beschäftigt sich ja eher sehr stark auch mit sich selber, wenn man so ihre Debatten anschaut. Mhm. Das ist, glaube ich, auch auf beide große Konfessionen kann man das beziehen. Wie erleben Sie das? Ist Kirche da doch echt auch ein bisschen zu sehr mit sich selber beschäftigt? Sie hätte ja eigentlich noch mehr Potenzial, um genau die Dinge anzugehen, die Sie gerade angesprochen haben.
Ja, total. Also das denke ich wirklich total. Klar, wir haben jetzt gerade viele Herausforderungen, Mitgliederschwund, Gebäude, wie gehen wir damit um? Aber ich denke, wir haben es ja eigentlich seit den 80er Jahren, diesen konziliaren Prozess, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das geht alles zusammen. Und nur wenn wir es gemeinsam alles anfassen und nicht da nur eins rausgreifen, nur dann, glaube ich, haben wir miteinander auf dieser Welt eine Chance. Und ja, da meine ich als Kirche, ja, ich weiß, es ist schwierig, weil die anderen Aufgaben auch drängen. Aber ich glaube, da müssen wir als erstes hingucken und müssen wirklich gerade eben auch deutlich sagen, wir wollen keine unmenschliche Gesetzgebung gegen Menschen auf der Flucht. Damit betreiben wir das Geschäft der AfD. Wir müssen den Schutz suchen, das hier nicht schwer machen, sondern ja, wir spielen damit dieser Politik in die Karten, wenn wir zwischen Neuzugekommenen und Alteingesessenen unterscheiden, verschiedene Teile der Bevölkerung gegeneinander ausspielen. Da ist das Fundament unserer Gesellschaft bedroht. Und dagegen müssen wir eintreten. Genauso, wenn wir als Kirche, da sind wir jetzt ja auf einem guten Weg und stellt uns vor große Herausforderungen, versuchen klimaneutral zu werden. Genauso, wenn wir uns für Frieden einsetzen. Aber wie gesagt, also wir können nicht für Frieden sorgen, wenn wir nicht auch anders wirtschaftlich vorgehen und dabei eben Umweltschutz und auch Gerechtigkeit und Demokratie nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt meinetwegen mit China weiterhandeln und billig Klamotten kaufen und wissen, auf welchem Rücken wird das ausgetragen.
Wünschen Sie sich das von Ihrer Kirche, genauer hinzugucken, auch im gemeinsamen Handeln ihre Maßstäbe zu nehmen, also ein soziales Miteinander, Teilhabe muss möglich sein, aber auch gucken, wie ist das mit globalem Handel, wie kommen wir im Frieden, Bewahrung der Schöpfung einen Schritt weiter? Was wünschen Sie sich von Ihrer Kirche?
Also ich finde, da sind wir schon auf einem guten Weg. Es ist nur gerade schwierig, vor den anderen Herausforderungen, Mitgliederschwund und wie gehen wir mit unseren ganzen Gebäuden, wie gehen wir mit den Friedhöfen um, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und da irgendwie zu gucken, das eine muss sein, aber das andere dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und das ist an sich unsere Botschaft. Und ja, vielleicht müssen wir dabei auch mehr Gottvertrauen haben. Und sagen, ja gut, ich weiß nicht, wie es mit den Gebäuden wird und wie groß unsere Kirche noch in 10 Jahren ist. Aber das kann vielleicht ja auch ausstrahlen, dass wir trotzdem zuversichtlich und eben nicht nur mit der Hoffnung auf uns, sondern auf Gottes Hilfe immer wieder für das Gute eintreten, versuchen miteinander uns für gerechten Frieden einzusetzen, Menschen einzuladen, bei Sterbenden zu sitzen, ganz verschiedene Leute zusammenzubringen und ja, das Leben zu feiern und die Hoffnung und unseren Gott.
Das ist ja unheimlich energiegeladen. Wo kommt das her? Wo nehmen Sie das her? Wenn man Sie so erlebt, ist das ja unheimlich viel da. Wo nehmen Sie das her?
Schon will ich aus meinem Glauben und eben auch, so muss ich sagen, aus dem Erleben von Gemeinschaft und ja, vielfältigen Miteinander, also Ostersonntag bei uns im Gottesdienst, so viele verschiedene Menschen zu sehen und zu sehen, ja, wir sind gemeinsam Gemeinde mit kleinen und großen und Menschen, die schon lange hier leben und Leuten, die gerade erst da sind, mit Menschen, die queer leben oder nicht. So sind wir gemeinsam Kirche und Gemeinschaft und das bestärkt mich auch immer wieder und macht mir einfach auch Spaß und stellt mich vor Herausforderungen, ganz klar. Aber belebt mich immer auch wieder und macht mir Hoffnung und zeigt mir dann so in einem kleinen Moment, ja, das ist doch möglich, dass wir so unterschiedlich, doch friedlich miteinander leben können.
Leben heißt Veränderung und Sie sprechen es immer wieder an. Die Kirche ist im Veränderungsprozess und wie sieht denn dann vielleicht Kirche 2040 aus? Was ist da so Ihre Vorstellung?
Ich glaube, also so, irgendwie im Kern eben nicht mehr so groß, aber wer weiß, also vielleicht strahlt das dann auch noch mehr aus, auch vielleicht mehr aufs Wesentliche konzentriert, weniger präsent, aber also in der Gesellschaft insgesamt, aber trotzdem ausstrahlend. Und ich glaube, 2040 dann vielleicht wieder ein bisschen gelassener mit anderen Menschen, anderer Religionen im guten Austausch, so wünsche ich mir das. Und weiterhin offen und mit Möglichkeiten, dass Menschen sich beteiligen können, mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten, die uns vielleicht auch wieder ganz neue Ressourcen eröffnen und vielleicht dann wieder im Wachstum begriffen.
Liebe Anja Kammer, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung und wir wünschen Ihnen viele starke Worte und Taten auch weiterhin, dass die gut ankommen, auch für ein solidarisches Oldenburg, dass das Wirkung zeigt, viele Mitstreitende an der Seite und natürlich auch selber viele motivierende Lichtblicke.
Danke.
Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer Mai-Sendung. Schalten Sie ein, Freitag, den 10. Mai 2024 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wenn Sie uns zwischenzeitlich hören wollen, immer und überall auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de. Wir sagen Danke fürs heute. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch und nun viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.